Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass wir Allianz Gebetswoche haben. Schön, freue mich auch hier zum ersten Mal hier in der Freien Gemeinde zu sein. Ich bin ja jetzt seit über einem Jahr hier in Haiger und Steinbach-Rodenbach Pfarrer gewesen, kann man fast schon sagen. Und da freue ich mich, dass wir auch mit der Allianz hier in Steinbach auch immer wieder gute Zeiten zusammen haben, wie das die gemeinsame Veranstaltung, die im September stattgefunden hat, da an der Skihütte, habe ich noch in guter Erinnerung. Und ich finde das gut, dass Sie auch diese Woche hier auch miteinander hatten. Ich habe mal gefragt, so, und es soll ja auch insgesamt sehr gut besucht gewesen sein. Ich habe das Allianz Gebetswoche dieses Jahr schwerpunktmäßig in Haiger erlebt. Wir hatten am letzten Sonntag einen großen Eröffnungsgottesdienst, die Kirche in Haiger brechend voll, was ja sonst fast nie der Fall ist. Und das war wirklich ein ganz, ganz starkes Zeichen, weil die Gemeinden dort, sind ja auch viele starke, freie Gemeinden dort, aber auch wir von der Evangelischen Kirche, wir wollen zusammenarbeiten. Wir wollen auch, dass wir gemeinsam in dieser Welt darstellen. Und natürlich ist jeder anders und hat jeder seine Unterschiede und seine Besonderheiten und legt auf das theologisch hier mal mehr Wert als der andere dort. Das darf ja auch alles sein. Aber wir wollen zusammenhalten, wir wollen auch ein Zeichen für die Welt sein, dass wir das Gemeinsame herausstellen, nämlich unsere Basis in Jesus Christus, die wir haben und unser Glaube an den lebendigen Gott, der in dieser Welt wirkt, der Heil schafft und der diese Welt verändern möchte. Ja, also das war eine wirklich gute Erfahrung. Auch unter der Woche waren die Veranstaltungen super gut besucht. Ich war jetzt nicht jeden Abend da, aber zum Teil war ich da und was ich gehört habe. Und hier war es ja auch sehr gut besucht. Das freut mich unheimlich. Man denkt ja manchmal so, mindestens als Hauptamtlicher, wenn dann die Weihnachtszeit vorbei ist mit den vielen Gottesdiensten und anderen Sachen, jetzt will man erstmal ein bisschen durchatmen und dann kommt gleich danach die Allianz Gebetswoche, denkt man immer manchmal so, oh, jetzt schon wieder so ein viele Termine und so weiter. Aber dann ist es doch, wenn man es dann erst wieder macht und auch in diesem Jahr, so ein Segen, ja, dass man sich gemeinsam das neue Jahr mit Gebet anfängt. Gibt es was Besseres? Ja? Und auch in der Gemeinschaft anfängt. Das ist so ein klares und gutes Zeichen. Also von daher ist das, denke ich, eine gute Sache auch in diesem Jahr. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dadurch, dass wir das ja auch nicht nur für uns in den Dörfern oder Städten feiern, sondern das im ganzen Land in der, und ich glaube sogar weltweit, die weiß ich nicht ganz genau, ob das überall in allen Ländern zu Beginn des Jahres gefeiert wird, aber zumindest bei uns im Land, dass wir ein gemeinsames Thema, ein gemeinsames Motto, gemeinsame Texte haben, mit denen wir uns als Christenheit, als Leib Christi in unserem Land beschäftigen und ausrichten lassen, uns das Wort Gottes sammeln, uns senden lassen, uns im Gebet eins machen. Also das hebt auch unseren Blick auch von unserem kleinen Kreis, unserem kleinen Dorf, unserer kleinen Stadt, dann auch wieder auf eine größere Basis. Und das ist wichtig, das brauchen wir auch. Ja, bin jetzt seit über einem Jahr hier Pfarrer in Haiger und auch in Steinbach. Und ich muss wirklich sagen, eines der kostbaren Dinge, die ich hier erlebe, ist wirklich so das Miteinander der Christen. Und das ist etwas, was wir uns unbedingt auch erhalten sollen und das wir auch nicht geringschätzen dürfen. Das war auch schon anders. Und das kann auch immer wieder anders werden. Ja, das ist keine Garantie. Müssen wir uns erhalten und auch vertiefen und auch durchs Jahr hindurch immer wieder auch gemeinschaftlich leben, dass wir uns nicht prägen lassen von irgendwelchen Konkurrenzgedanken oder denken, wir sind die Besseren oder was machen die anderen da schon wieder, sondern dass wir gucken, das Gemeinsame zu suchen und zu sehen, wie uns Gott auch gemeinsam in diesem Dorf hier gebrauchen möchte. Also das Thema in diesem Jahr war das Thema Hoffnung, miteinander Hoffnung leben. Und das Thema Hoffnung ist ja ein Thema, was so bei christlichen Veranstaltungen so in der letzten Zeit eigentlich ziemlich häufig vertreten ist. Also das ziemlich verbreitet. Viele Konferenzen oder Tagungen oder auch gemeinsame Gottesdienste finden unter diesem oder einem ähnlich formulierten Motto statt. Auch im letzten Jahr hatten wir in Haiger auf dem Marktplatz diesen großen Allianz-Gottesdienst, wo ja auch viele, auch teilweise aus den Dörfern und rund um Haiger, wir dort mit Hunderten von Leuten auf dem Marktplatz einen Gottesdienst hatten. War jemand da bei dem Gottesdienst? Ah, einige waren da, haben das vielleicht auch noch gut in Erinnerung. Das war so ein starkes Zeichen. Die Zeugnisse, die wir da zum Teil gehört haben, waren so ermutigend und so einladend zum Glauben. Also, und wir haben damit so ein Hoffnungssignal in diese Stadt hineingesendet. Ich glaube, das war wirklich ein ganz starkes Zeugnis. Und in diesem Jahr findet es auch wieder statt. Ich glaube, es ist im Herbst, also nach dem Sommer oder nach den Sommerferien. Und das lohnt sich wirklich auch dafür einzuladen und daran teilzunehmen, weil uns das miteinander verbindet. Aber man kann ja trotzdem fragen, warum ist dieses Thema Hoffnung eigentlich gerade im Moment so beliebt? Warum ist das immer wieder, warum begegnet uns das immer wieder? Die Antwort liegt eigentlich auf der Hand. Es liegt daran, dass die schlechten Nachrichten ja nicht abreißen. Eine Krise überlagert die nächste, eine Katastrophenmeldung löst die andere ab. Weltweit ist das so, auch bei uns im Land, auch in den Kirchen oftmals. Und auch im persönlichen Leben gibt es immer wieder diese Krisen, die Dinge, die uns den Boden unter den Füßen wegziehen wollen. Und dann ist die Frage, wo ist denn noch meine Hoffnung? Woran kann ich mich noch festhalten? Es löst Angst aus und die Menschen sind vielfach verunsichert, verzagt, mutlos. Auch ja, oft auch in den Gemeinden stelle ich fest. Und da merken wir, was wir als Christen brauchen, ist, dass wir uns neu unsere Hoffnung bewusst machen, dass wir neue Zuversicht bekommen, dass wir selber ausbrechen aus den negativen Gedanken. Und wir haben ja auch allen Grund dazu. Ich weiß nicht, wie es Ihnen, wie es dir persönlich an der Stelle da geht. Was bewegt dich da gerade im Moment im Blick auch auf die Zukunft? Hängt sicherlich von den ganz persönlichen Lebensumständen auch ab, aber auch im Blick auf die ganzen politischen und wirtschaftlichen und sonstigen Sorgen, die man in dieser Welt haben kann. Sind das eher pessimistische oder optimistische Gedanken, die dich gerade bewegen? Neulich einen schönen Witz gehört. Der Unterschied zwischen einem Optimisten und einem Pessimisten. Der Pessimist sagt, also jetzt kann es gar nicht mehr schlimmer kommen. Der Optimist sagt, doch, das geht. Was zeichnet uns aus, Pessimismus oder Optimismus? Ich habe in der Zeitung einen interessanten Artikel darüber gelesen und da schreibt der Autor, auf die Frage, ob es in der Welt in 15 Jahren besser oder schlechter gehen wird als heute, antworten in China 49% optimistisch und 21% negativ. In Peru ist das Verhältnis 36-36. In Deutschland, könnten wir jetzt mal raten, 11-63. In Afrika glaubt die Mehrheit der jungen Leute, und es gibt unglaublich viele junge Leute in Afrika, die Mehrheit, oft in den armen Ländern, glaubt, dass es ihnen einmal besser gehen wird als den Eltern. Und dann kommt dieser Autor zu einer interessanten Schlussfolgerung. Pessimismus ist etwas, was man sich zulegt, wenn man schon alles hat. Also man muss ihn sich leisten können. Das ist natürlich auch ein bisschen ironisch gemeint. Aber es stimmt schon, in den Nachkriegsjahren, Jahrzehnten, als wir in Deutschland ärmer waren, war ein unglaublicher Optimismus vorhanden, dass wir wieder dieses Land aufbauen können. Und heute sind wir so oft so pessimistisch, lassen uns nur von den negativen Nachrichten bestimmen und versuchen oft einfach nur das Schlimmste zu verhindern. Nehmen wir das Beispiel künstliche Intelligenz, das Megathema, das vor allem seit 2 Jahren, aber auch in den nächsten Jahren uns ja massiv beschäftigt. Und da kann man jetzt denken, auch das noch. Was kann da alles Schlimmes kommen? Die ganzen Risiken, die damit verbunden sind, die Betrugsmöglichkeiten, die Veränderung der Arbeitswelt, alles unkalkulierbar und bedrohlich. Ich gebe zu, ich denke oft auch so und bin eher skeptisch. Aber man könnte ja auch denken, was für Chancen liegen hier drin? Vielleicht können wir damit Probleme lösen, die bisher noch als gar nicht lösbar vorstellbar waren. Was für eine Produktivität können wir erreichen? Alles zum Guten für die Gesellschaft, die die Menschen weiterbringen. Also wir spüren die unterschiedlichen Haltungen, die möglich sind und wie wenig uns der Pessimismus letztlich weiterhilft. Auch wenn er seine unbestreitbar starken Seiten hat. Weil er uns auch hilft, nicht naiv zu werden. Aber jetzt geht es ja diese Woche, oder ging es diese Woche um Hoffnung, nicht um Optimismus. Das ist zwar ein bisschen verwandt miteinander, aber auch unterschiedlich. Bei der Hoffnung, und da meine ich jetzt die christliche Hoffnung, da geht es ja um mehr als ein positives Denken, mehr als eine aufgeschlossene Haltung im Blick auf die Zukunft. Christliche Hoffnung rechnet mit dem lebendigen Gott. So wie das der Paulus einmal an die Korinther geschrieben hat, im 2. Korintherbrief, ganz am Anfang, als er schreibt: Ihr müsst nämlich wissen, Geschwister, dass das, was wir in der Provinz Asien durchmachten, so überaus schwer auf uns lastete und unsere Kräfte so überstieg, dass wir schließlich nicht einmal mehr damit rechneten, mit dem Leben davonzukommen. Wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen. Aber das alles geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Hoffnung, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Er hat uns vor dem sicheren Tod gerettet und wird uns auch weiterhin retten. Ja, wir haben unsere Hoffnung auf ihn gesetzt und sind überzeugt, dass er uns auch in Zukunft retten wird. Das ist Hoffnung. Auch in aussichtslosen Situationen auf den zu vertrauen, der die Toten zum Leben neu erweckt. Also in allem, was uns Angst macht, persönlich und global, können wir auf Gott hoffen. Uns dazu immer wieder erinnern, auch wo Gott uns schon beigestanden hat. So wie das der Paulus dann auch hier erzählt und den Korinther dieses starke Zeugnis hier hinterlässt. Und wie gut, wenn wir das auch untereinander tun. Wenn wir uns ermutigen, wo Jesus uns geholfen hat. Wo er uns vielleicht geheilt hat. Wo er uns beigestanden ist in schweren Situationen. Wo er uns vielleicht nicht geheilt hat, aber wo er uns Kraft gegeben hat, wo er uns geholfen hat, wo er uns neue Perspektive gegeben hat, wo er uns aus schuldhaften Verstrickungen befreit hat. Und so vieles, wo Jesus, ich denke, bei den allermeisten hier schon Großes gewirkt hat in seinem Leben, dass wir uns das erzählen, weil das unsere Hoffnung stark macht, weil uns das hilft, miteinander mit Hoffnung zu leben, wo wir das teilen, was Gott in unserem Leben tut und getan hat. Damit blicken wir nach vorne, damit hoffen wir das Unmögliche. Und wir blicken nicht nur auf das, was nicht gut läuft und was wir noch alles verlieren könnten und was noch alles viel schlimmer kommen könnte. Das kann ja immer sein. Aber das ist doch nicht das, wovon wir uns bestimmen lassen wollen, sondern wir wollen uns doch von dem bestimmen lassen, von dem Gott, der die Toten auferweckt, von dem Gott, der mächtig wirken kann, der auch in unserem Leben sich verherrlichen kann und Großes tun kann, in unseren Familien, in unserer Gemeinde, in unserem Dorf, in unserem Land. Gemeinsam Hoffnung leben, das war das Motto dieser Woche. Unsere Hoffnung ist Jesus Christus, der Auferstandene, der lebendige Gott. Und wir hoffen gemeinsam. Das ist ja, finde ich, so schön, dass das Miteinander hier steht. Dass es nicht nur um die Hoffnung geht, die jeder Einzelne haben kann, sondern um das Miteinander. Weil wir gemeinsam stehen, gerade in den Stürmen und Krisen unserer Zeit. Und damit kommen wir zum Thema des Abschlusstages. Hoffnung bringt ans Ziel. Und zum Bibeltext für den heutigen Sonntag, wir haben schon gehört, der Paulus hat an die Thessalonicher mal in dem 2. Brief die ganz ähnliche Gedanken nochmal formuliert. Offensichtlich war es ihm wichtig, offensichtlich brauchten die Thessalonicher das und wir brauchen es vielleicht genauso. Also, heute die Verse 23 bis 25. Genau, das ist jetzt der Text, der auch im Heft steht, ich glaube, es ist die Luther-Übersetzung. Ich lese es jetzt nochmal nach einer anderen Übersetzung, also nicht verwirrt sein. Manchmal hilft es ja auch, wenn man nochmal eine andere Übersetzung hat. In dem Fall ist es jetzt die neue Genfer Übersetzung, ein Wort noch ein bisschen tiefer zu verstehen. Gott selbst, der Gott des Friedens, Heilige, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib. Damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Betet auch für uns, Geschwister. Am Ende dieser Woche richten sich die Blicke auf das Ziel. Und das ist eine sehr wichtige Perspektive, wenn es um Hoffnung geht. Damit wir uns nicht nur auf das Alltägliche ausrichten und davon beherrschen lassen, sondern auf das Ewige schauen. Das große Ziel unseres Lebens als Christen ist die Ewigkeit bei Gott, die Wiederkunft Jesu. Das müssen wir uns immer wieder auch vor Augen halten und auch bewusst machen, weil wir in einer Zeit leben, in einer Welt leben, die doch ganz stark auf das Hier und Heute, auf das Jetzt, auf das Irdische ausgerichtet ist. Und dass dann natürlich auch unsere Gedanken und unsere Ziele und unser Streben natürlich dann auch vor allem bewegt, dass wir gucken auf dieses Leben, dass wir hier von dem irdischen Leben das meiste rausholen und das Beste hier erreichen. Aber das große Ziel unseres Lebens ist die Ewigkeit. Darauf hoffen wir. Natürlich haben wir auch viele irdische Ziele und Hoffnungen. Damit meine ich natürlich auch geistliche Ziele. Also, dass wir Frieden haben in der Welt. Dass die Kirchen und Gemeinden sich erneuern und lebendig sind. Dass das Evangelium sich ausbreitet und noch viele Menschen errettet werden. Oder auch auf Blick auf unsere Kinder und Jugendlichen, dass sie den Glauben entdecken für sich und darin aufwachsen und dass die Basis für ihr Leben wird. Und auch auf Gottes Wirken hier in der Erde, in den ganzen Notsituationen, die wir vielleicht persönlich oder in unserem Umfeld erleben, dass da sich etwas verändert in Krankheiten, in Sorgen, in allen möglichen Problemen. Und wie gut und ermutigend ist das, wenn sich auch nur manche dieser irdischen Hoffnungen erfüllen. Und Gott hilft uns dabei ja auch. Und Gott wirkt da ja oft auch ganz Großes. Und wenn wir erleben dürfen, wie Gott handelt und uns ans Ziel bringt. Aber unsere Hoffnung erschöpft sich nicht auf dieser Erde. Sondern wir hoffen auf den neuen Himmel und die neue Erde, dass Jesus kommt und alles neu macht. Und dass wir bei ihm und in seinem Reich sein dürfen. Das wollen wir uns am Ende dieser Woche noch einmal deutlich vor Augen halten. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir uns damit einfach auf ein schönes Jenseits vertrösten wollen und uns dann sozusagen nur danach ausrichten und damit irgendwelchen Versprechungen folgen, die keiner irgendwie garantieren kann, weil es ja auch eine Hoffnung, eine Gewissheit aber auch ist. Ja, es ist viel mehr als das. Eine solche Hoffnung auf das Ziel in Ewigkeit, das gibt uns ja gerade erst die Kraft, auch unsere Aufgaben hier auf der Erde zu erfüllen und auch in allen Sorgen und Problemen standhaft zu sein und zu schauen, wie Gott uns da durchhelfen kann. Aber für Paulus hat die Hoffnung auf das große Ziel auch eine besondere Auswirkung und auch gewisse Konsequenzen. Er schreibt das so: Wenn wir das Ziel im Blick behalten, dann ist es entscheidend, dass wir ein geheiligtes Leben führen. Gott heilige uns durch und durch, schreibt es in der Luther-Übersetzung. Hier heißt es, Gott selbst, der Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Was für ein Bild entsteht da in euren Köpfen, wenn ihr diesen Begriff hört, ein geheiligtes Leben zu führen? Kommen da irgendwelche Superfromme in den Blick, irgendwelche Heilige, irgendwelche Nonnen und Mönche, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als beten, Bibel lesen und sich fernzuhalten von allen weltlichen Freuden und Genüssen und Versuchungen? Was ist das, ein geheiligtes Leben? Heilig bedeutet, zu Gott zu gehören. Der heilige Tag, der Sabbat oder der Sonntag, das ist der Tag der Woche, der Gott zugeordnet ist, der Gott gehört. An dem es anders sein soll als im Alltag. Heilige Orte sind Orte, wo Gottes Gegenwart besonders da sind. Also der Sinai, Berg Sinai, wo Gott die 10 Gebote gegeben hat. Oder später der Tempel mit dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Also heilig heißt, Gott zugeordnet zu sein. Von Gott bestimmt zu sein. Heilig sind Menschen, die Gott besonders nahe sind und durch denen er uns begegnet. Aber das sind nicht nur einzelne Menschen. Das sind alle, die wir an Christus glauben, die wir mit ihm leben. Ein geheiligtes Leben ist ein Leben in Gottes Gegenwart. Ein Leben, das nah an ihm dran ist, von ihm geleitet ist, von ihm bestimmt ist. Und das ist keine Theorie, sondern das wird immer konkret, hat immer Auswirkungen auf mein Reden, auf mein Denken, auf mein Handeln, auf mein Tun. Also zum Beispiel, einfach ein paar Beispiele, was Auswirkungen eines geheiligten Lebens sind. Es ist zum Beispiel unser Umgang mit Wahrheit, dass wir wahrhaftig sind. Ich meine, das ist ja ein hochaktuelles Thema in Zeiten, wo auch Politiker aller Couleur uns öffentlich anlügen, einfach um ihre Ziele zu erreichen, wo wir nicht wissen können, ob das, was in den Medien steht, tatsächlich richtig ist und wahr ist, wo gerade in den sozialen Medien unglaublich viel Unwahrheit verbreitet wird, oft ganz bewusst, um damit Menschen zu beeinflussen und Dinge zu erreichen. Umso wichtiger ist, dass wir wahrhaftige Menschen sind, die mit der Wahrheit klar umgehen, die fern sind von Lüge, die integer sind, also Integrität haben, das heißt von echt sind, von innen heraus glaubwürdig und aufrichtig sind. Das ist so ein Wert, wenn wir Menschen haben, gerade auch die im öffentlichen Leben stehen, wo man spürt, die sind integer, die sind wirklich, auf die kann man sich wirklich verlassen, die sind wirklich glaubwürdig, die was sie sagen, das ist auch von innen heraus so. Nicht, dass die fehlerlos sind, das ist ja keiner, aber die echt sind, die aufrichtig sind. Respektvoll allen gegenüber. Ein geheiligtes Leben führt uns zu einem Respekt vor allen anderen Menschen. Ich könnte auch sagen, liebevoll. Respektvoll in der Ehe, in der Partnerschaft, in der Arbeitswelt, in der Nachbarschaft. Auch im Miteinander unter uns Christen. Ja, da ist so ein Respekt so wichtig. Ja, gerade vor, das erleben wir gerade in der Allianz Gebetswoche oder wenn wir miteinander sind, dass wir einander respektieren, auch gerade in der Andersartigkeit. Das gelingt nicht immer leicht. Ich hatte gerade jetzt im Zusammenhang mit der Allianz Gebetswoche oder an einem der Abende hatte ich hinterher ein Gespräch mit einer Frau, die kannte ich aus anderen Zusammenhängen schon länger und uns da lange wieder begegnet. Und sie erzählte mir voller Begeisterung, dass sie sich jetzt hat taufen lassen. Und nicht nur besprenkeln lassen, wie früher mal, sondern richtig taufen lassen. Und sie erzählte das jetzt nicht dogmatisch nach dem Motto, eure Taufe ist ja nicht richtig und nur unsere ist richtig, sondern sie erzählte, sie war begeistert, sie war euphorisch. Aber, und das meine ich jetzt mit Respekt, es war gepaart damit, dass sie eigentlich Christen, die das anders sehen, als sie es jetzt sieht, eigentlich als defizitär hingestellt hat, als, naja, das ist ja nicht so ganz so richtig viel, was ihr da macht. Ja? Und da müssen wir so aufpassen. Jeder, in allen, weil jeder Konfession, man hätte jetzt sicher immer selber für die, denken, man allein hat die richtige Erkenntnis. Ja? Das geht uns also. Und wie wichtig ist, wenn wir da respektvoll umgehen. Und ich habe mich für sie gefreut, weil ich gemerkt habe, das hat ihren Glauben gestärkt. Das ist ja gut. Gleichzeitig fand ich es auch verletzend, wie sie auch andere sozusagen damit abgewertet hat. Ja? Also das ist irgendwie, und deswegen Respekt ist etwas unglaublich Wichtiges, gerade auch im Miteinander der Christen, aber natürlich auch im ganz normalen Leben, gegenüber unseren Ehepartnern, unseren Kindern, unseren Nachbarn, unseren Arbeitskollegen, dass wir sie ernst nehmen, auch da, auch denen, mit denen wir unsere Not haben. Das ist eine Auswirkung eines geheiligten Lebens. Ich frage nach Gottes Willen in allen Bereichen meines Lebens. Und ich schule mich vielleicht auch darin, auch selbstkritisch zu sein. Also mich selbst auch zu hinterfragen und auch bereit zu sein, eigene Fehler zu sehen, einzugestehen, zuzugeben, um Vergebung zu bitten, Gott und den Nächsten. Weil das ist auch eine Auswirkung eines geheiligten Lebens. Geheiligt sein heißt umgestaltet von Gott, geprägt von ihm, kein äußerer Schein. Und so wünscht sich Paulus die Gemeinde im Blick auf das Ende, auf das Ziel, auf die Wiederkunft Jesu, ein geheiligtes Leben. Und er setzt sogar noch eins drauf, wenn Jesus wiederkommt, soll nichts in uns sein, was Tadel verdient. Oje, was für ein Anspruch, was für eine Anforderung. Geht das überhaupt? Ist das überhaupt zu schaffen? Also ich glaube nicht, dass ich es schaffen werde. Das ist doch eine Überforderung, ein unerreichbarer Anspruch ohne Tadel, wenn Jesus wiederkommt? Ja, es ist es, in der Tat. Deswegen müssen wir gut auf die Worte des Paulus achten, denn er sagt, Gott selbst schenkt das. Er bewahre euch dazu mit ganzem Wesen, mit Geist, Seele und Leib. Und er ist treu, der euch beruft. Er wird euch ans Ziel bringen. Also das müssen wir uns auch immer bewusst sein, weil sonst kommen wir in so einen Leistungsdruck rein. dass wir noch nicht heilig genug sind und wir noch uns noch mehr anstrengen müssen, das alles zu sein und wir dann auch sehr schnell auch über andere auch richten, die vielleicht sich anders verhalten. Also das muss uns bewusst sein. Ein geheiligtes Leben geht nur, wenn Gott an uns wirkt. Er ist, seine Gnade ist es, die uns umgestaltet. Unsere Aufgabe ist es nur, es auch zuzulassen, dass wir uns umgestalten lassen, dass wir Gott an uns wirken lassen, auf seine Reden hören, ihn auch an die kritischen Punkte unseres Lebens heranlassen, da wo er uns ermahnt, uns zur Umkehr ruft. Die Hoffnung auf das große Ziel ist also verbunden mit einem Wandlungsprozess, der in uns stattfindet. Prüfet alles, aber das Gute behaltet, gestern Abend oder auch die Jahreslosung überhaupt. Das ist dieser Wandlungsprozess, der in uns stattfindet. Gott heiligt uns durch und durch. Er bewahrt unseren Leib, Seele und Geist bis zum Ende. Das ist unsere Hoffnung. Und wir wollen sie gemeinsam leben, indem wir uns gegenseitig ermutigen und das auch beachten, was Paulus schreibt, betet für uns. Wir brauchen das Gebet dazu. Und er braucht es ja selber. Er sagt ja in dem Fall, betet auch für uns. Ja, die Thessalonicher sollen wissen, auch er, der Gemeindegründer, der große Paulus und seine Mitarbeiter, auch sie brauchen das Gebet, gerade sie brauchen das Gebet vielleicht. Also auch heute, gerade die Personen im Leitungsverantwortung, ob ehren- oder hauptamtlich, ist gar nicht entscheidend. Also die brauchen in besonderer Weise auch das Gebet, weil sie oft angefochten sind, weil sie oft schwierige Herausforderungen zu bewältigen haben. Und deswegen betet für uns, sage ich auch mal, ja, das ist wirklich wichtig. Genauso wie wir für euch beten. Ja, das ist ein Geben und Nehmen. Wie gut, dass dieser Satz am Ende der Allianz-Gebetswoche steht. Denn er nimmt uns mit in das, was kommt in diesem Jahr. Wir haben jetzt nicht unsere Pflicht fürs Jahr getan, indem wir jetzt eine Woche lang miteinander gebetet haben, sondern das Gebet füreinander gehört zum Fundament der Kirche und der Gemeinden. Und es liegt eine große Kraft darin, wenn wir füreinander beten. Gerade in Bedrängnis und Nöte aller Art. Betet füreinander. Das schenkt so viel Hoffnung und das bringt uns ans Ziel. Oft schon hier mitten im Leben, aber dann auch in Ewigkeit. Amen.